Heute die Jubiläumsfolge mit dem Gründer von Redfeed Records, Kai Rostock.
Eine Band besteht meistens aus 5 oder 6 Personen. So, dann kommen halt nochmal 2 oder 3 dazu von Redfield. Und dann müssen trotzdem alle 8 oder 9 halt volles Programm an einem Strang ziehen. So, und wenn das nicht klappt, das klappt auch, das kannst du auf jede Firmenstruktur umlegen. Und das ist hier jetzt genau das Gleiche. Das ist eine ganz andere Branche. Aber wenn hier nicht jeder jeden Tag irgendwie alles geben würde, dann macht man keinen Schritt nach vorne. Dann gibt's das nicht. Dann steht man auf der Stelle oder, ne, wie es damals war, dann geht's auch mal in die Hose.
Herzlich willkommen beim Redfeed Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Kai Rostock im Redfeed Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Ich habe ja lange überlegt, wenn ich zur Jubiläumsfolge 100 einladen soll und da man sicher zu solchen Anlässen vielleicht auch ein wenig selber feiern darf, also noch mehr als sonst, habe ich mich quasi in den Geburtsort von Redfeed Records begeben, nämlich nach Hahngrüten, das liegt zwischen Düsseldorf und Wuppertal, und will dort mit Kai Rostock über 20 Jahre Redfeed Records sprechen, denn Kai ist der Gründer von Redfeed Records. Moin Kai.
Moin Alex.
Genauso wenig wie ich mir vor ungefähr 2,5 Jahren habe vorstellen können, einmal Redfeed Podcast Folge 100 zu produzieren. Wie klingt das jetzt für dich, wenn wir im 21. Jahr Redfeed Records sind?
Boah, ist krass. Ja, ne? Auf jeden Fall. Also erstmal Glückwunsch dann, ne, dass es die 100. Folge ist, aber ja, ist schon krass, ja.
Abgefahren, finde ich auch. Dazu muss man vielleicht auch noch mal kurz zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer sagen. Der Kai hat zwar Redfeed Records gegründet, wir haben uns, und da kommen wir gleich noch zu, dann auch irgendwann kennengelernt, relativ schnell. Aber im Grunde genommen ist er nicht mehr im Unternehmen drin, seit ungefähr 10 Jahren. Aber wir sind immer noch freundschaftlich verbunden, im Austausch. Er leitet jetzt ein Haustechnikunternehmen, ein Familienunternehmen hier. Genau, das ist so, wie es jetzt aussieht. Lass mal schauen, wie es losging. Ich war nicht von Anfang an dabei. Wir tauchen ein ins Jahr 2000, 2001, ganz tief in die Emo-Core-Szene von Deutschland. Was hast du denn da gemacht?
Ja, was habe ich da gemacht? Grundsätzlich, also erstmal echt, das ist voll lang her. Ja, was habe ich damals gemacht? Also wir sind als Band gestartet mit That Very Time I Saw und ja, sind da halt über sämtliche Clubs, Jugendclubs und kleine Clubs und größere Clubs irgendwie getängelt und ja, mehr schlecht oder mehr recht oder was auch immer.
Ja, aber auch Ausland war auch
dabei. Auch ne? Ausland, genau. Ja, Österreich, Deutschland, Österreich, Schweiz, England. Ja. So, okay, ja. Aber ja, das habe ich gemacht und irgendwann ging es halt auch darum zu gucken, geht's da weiter. Ne? Also wir waren halt so überzeugt von uns und haben halt geguckt, ja, welche Labels kamen damals in Frage. Da gab es so 2, 3 und ja, aber irgendwie hat das nicht so richtig geklappt gehabt. Dann habe ich gesagt, hey, wir machen das jetzt. So, ich mache das, ich gründe eine Plattenfirma und dann mache ich das so. Und so hat es auch geklappt. Damals halt klar mit vielen Infos und Hintergrundinformationen von Joachim, ja, Joachim Hiller, Ox-Fanzine.
Da wird er ja nicht müde zu betonen.
Natürlich
aber nicht. Aber natürlich müssen wir ihm, also bevor ich dir danke, muss ich ja erstmal Joachim danken.
Ja, genau, ne? Also ist echt so. Ne? Aber da gab es ja auch noch einen Podcast schon zu. Also es war, ja, es ist halt echt durch die nachbarliche Nähe war der Kontakt einfach so eng und wir haben uns dort gut verstanden. Und da kamen halt unglaublich viele Hintergrundinfos halt auch, muss ich ganz klar sagen. Ne? Also normal das Bandwissen ist eine Sache, aber halt die ganze Struktur, so hey, wie ist das mit Label und Vertrieben, wie sieht das aus? Klar, wir haben ja schon Einblicke auf den Konzerten halt immer bekommen gehabt, weil damals war es ja vertriebstechnisch auch ganz anders. Ne? Also du hast viel über Mail-Order, ne? Übers Tauschen, Traden halt irgendwie so gemacht. Kleine Mail-Order, größere, ja, wie weiß ich, ja, Scene Police oder ähnliches. Und ja, das war so die Struktur, ja, in dieser Szene halt. Ne? Kleine Punkrock, Hardcore, Emo-Szene. Und da bekam ich natürlich dann auch übers Ox, halt über Joachim halt sehr, sehr viele Einblicke. Ne? Also irgendwie auch über Mailorder, die halt auch bei ihm dann selbst auch als Freelance gearbeitet haben. Mit sich der Lutz zum Beispiel halt. Und da konnte ich mir halt echt, also das war auch eine super coole Familie, echt sehr, sehr freundlich alles. Und da habe ich sehr, sehr viele Eindrücke von bekommen können und viele Infos halt. Ja, und so ging es halt. Dass wir dann halt die Platte veröffentlicht haben, halt mit dem ganzen Labelcode und hast nicht gesehen, alles beantragt. Und ja, ich war da irgendwie ziemlich hartnäckig, sag ich mal. Also man muss ja durchbeißen, kennst du.
Ne? So ist es.
Aber ja, immer dran geblieben. Und ja, dadurch, dass wir dann auch immer so viel unterwegs waren mit der eigenen Band, hat man halt auch sehr viele andere Bands, die, wie ich fand, gute Bands, gesehen und ja, sich irgendwie angefreundet oder man dann irgendwie auch das Gefühl hatte, boah, irgendwie, dass die jetzt da irgendwie, also die müssten vielleicht doch einen größeren Raum bekommen. Ne? Sag ich jetzt mal einfach, dass dann jetzt nicht nur mal ein, zwei Konzerte. So sind die Kontakte entstanden, ne? Egal ob es, keine Ahnung, ne, Summer's Last Regret, ne, das ist ja so der Anfangsstadium von Fire in the Attic gewesen, jetzt Kampfsport, ne, so, ja. Und das hat sich alles irgendwie entwickelt und ja, das sind so die ersten Releases gewesen, On Brand Ready, also auch, also wirklich alles, ich hatte mich auf deutschen Markt halt irgendwie so, klar, weil wir auch viel halt irgendwie in Deutschland unterwegs waren, es waren zwar auch mal ein paar dabei, irgendwie auch unter anderem damals, als wir die England-Tour gemacht hatten, wo man überlegt hatte. Aber darüber ist dann halt auch dein Kontakt mit Ignition damals gekommen, mit Ignition Records. Und ja, wie gesagt, es hatte sich immer irgendwas ergeben.
Ja, genau.
So, ja, das
so. Aber der Kern war ja, das haben ja viele auch jetzt in den letzten Folgen auch immer wieder berichtet, der Kern war ja früher so diese Anfangszeit einfach gemacht. Vor allen Dingen durchs Touren viel rumgekommen.
Ja.
Und ihr wart ja echt mega aktiv. Die ganze Szene, sag ich mal, in Deutschland, Europa oder wie auch immer, war ja total aktiv. Was waren denn eigentlich bei euch so die gewisserweise die Hebel? Also wie habt ihr das denn überhaupt geschafft? Das hat sich ja nicht alles einfach so ergeben oder doch? Oder?
Ja, also wie gesagt, klar, irgendwie, es ist grundsätzlich, finde ich, kannst du auf alle Sachen irgendwie beziehen. Harte Arbeit zahlt sich aus. Ne? Also wenn du dranbleibst, und gerade im Team halt, ne, im Team zu arbeiten. Ich meine, kleiner Band, jeder kennt das so, Bandstrukturen, der eine macht was weniger, der andere mehr, der andere macht die Aufgaben. Okay, so bei uns war ich unter anderem derjenige, auch mit Alex halt, ne, der ja auch in einer Redfeed-Familie so.
Alex Jakob.
Alex Jakob, ja. Genau. Wir haben halt schon viel an vielen Strippen gezogen, ne, ja. So, und ich habe halt auch echt mir die Nächte um die Ohren gehauen, ne, und das, ja, weiß nicht, es zahlt sich halt irgendwann aus. Du musst halt schon irgendwie alles mal versuchen und gerade, das hat sich auch nachher auf Redfield und ich glaube, das, ja, nicht nur glauben, sondern da bist du ja genauso drauf, einfach mal Sachen probieren, die auch vielleicht ein anderer nicht gemacht hat, ne, so, also, wir sind schon ganz normale, legale Wege gegangen, ja, also ganz klar, aber ja, irgendwie, natürlich hat auch die Musik für sich gesprochen, so, also wir haben auch Leute damit angesprochen, ist ja nicht so, dass ich jetzt die Leute so lange zugelabert habe, bis sie gesagt haben, ja komm, ey, boah, ist gut, jetzt, na, dann spielt er halt da, aber also ja. Manchmal, klar, bei Konzerten, du musst halt dranbleiben, du musst da dranbleiben und kann ich nur jeder Band halt raten, ne? Also gerade wenn man halt irgendwie noch einen Partner dann an der Seite hat, eine Plattenfirma, ja, dass man sich echt den Arsch aufreißt. So. Das
stimmt.
Ja. Und das vergisst man ja auch schon mal öfters. Und man denkt so, jo, jetzt habe ich hier den coolen Deal und jetzt geht's ab. Ich meine, gut, da können wir halt auch über die Redfield Releases und Gespräche, die man teilweise mit den Bands hatten, auch viel erzählen. Aber wie gesagt, ja, wir haben viel gemacht, klar, wir sind viel getourt neben dem Job. Ja, so und das war dann, als ich dann bei JKP war, kann ich mich auch an Situationen oder Wochenenden erinnern. Irgendwie da wurde ich dann mit dem Bus abgeholt irgendwie mit den Jungs um, weiß ich nicht, 1 Uhr oder 2 oder was. Und dann sind wir halt irgendwie losgefahren. Ne? Ja, weiß nicht, ja. Ob es dann, weiß nicht, in Hamburg war oder keine Ahnung. So,
ja, ja. Kommen wir gleich noch zu. Eine Frage, die du mir nie beantwortet hast.
Oh Gott.
Die ich auch noch nie wirklich rausgefunden habe. Aber jetzt ist der Moment. Warum heißt er, woher stammt der Name Redfield?
Alter. Ja, das.
Es gab da mal eine Geschichte, die du mir mal irgendwann erzählt hast, aber die glaube ich dir gar nicht.
Was? Echt?
Ja.
Nee, also der Name, doch, ja. Der ist entstanden. Lass mich kurz überlegen. Also, es war, Daniel war mit im Spiel, unser Bassist.
Ja.
Von That Better Massa. Und wir haben uns Namen überlegt gehabt und das war dann wirklich, jetzt muss ich auch noch mal kurz, was ich dir vielleicht hätte erzählen können. Das war, ja, wow, von dem Vorwurf. Es war so, hier in Grüten, ja, gibt's diese Felder, so, und da irgendwie kam dadurch dieses Rote, wenn der Sonnenuntergang ist, ja, dass es dann so rötlich erschien. Und das ist der Name, das war so der Anlass dafür zu sagen, so, okay, ist
das. Das hast du mir erzählt.
Echt jetzt?
Okay. Cool. Aber das nicht so romantisch.
Ja, guck mal.
Das heißt, ich weiß auch gar nicht mehr, welchen Zusammenhang, aber irgendwie war das so, dass ich dachte, nee, der spinnt.
Nee, das, ey, das war wirklich so. Okay. Nee,
also, das ist ja sehr romantisch eigentlich.
Ja, voll, dann. Ja, ich bin ja auch voll romantisch.
Verstehe. Das rote Feld war
cool. Ja, das war's. Und das klang irgendwie cool. Und
ja. Ist doch auch cool.
Ja.
Also am Ende ist es so, und wir werden wieder ernsthaft, am Ende muss man ja auch jeden Namen mit Leben füllen.
Das
mit einer Marke sozusagen. Ich sage ja auch immer heutzutage, jeder Band oder jeder, wenn es um Namen geht, am Ende ist das gar nicht so entscheidend. Wenn sich heute jemand noch rollende Steine nennen würde, würde auch jeder denken, sag mal, habt ihr noch irgendwie alle Tassen im Schrank? Genau.
Ja.
Du hast es eben schon erzählt, JKP, also wo haben wir uns kennengelernt? In der Berufsschule haben wir uns kennengelernt. Wir sind beides gelernte Kaufmänner für audiovisuelle Medien. Mhm. Ich habe damals bei Starkwood Promotion gearbeitet und du hast bei JKP gearbeitet. Wer nicht genau weiß, was JKP ist, das ist im Grunde genommen die Firma von den Toten Hosen in Düsseldorf. Genau. Wie fühlt sich das an, wenn jemand, der in einer Band spielt, in so einer Szeneband, der so ein kleines Label hat, dann auf einmal bei einer der größten deutschen Rock- oder Punkbands anheuert, noch dazu dieser Bezug Düsseldorf. Wie bist du da reingekommen?
Reingekommen, ganz normal beworben. Dann hat es geklappt, irgendwie über ein paar Umwege halt. Das ist auch so eine Mini-Geschichte, aber ich war im Urlaub und dann, früher hat man noch einen Anrufbeantworter gehabt. Ja. Und ich hatte halt die Bewerbung dahin geschickt und irgendwann, als ich dann, rief meine Schwester mich im Urlaub an und sagte, hör mal, ihr redet die ganze Zeit irgendeiner von irgendeiner Plattenfirma auf den Anrufbeantworter. Ich glaube, du sollst dich da mal melden. Und ich so, boah, krass, dann habe ich halt nochmal irgendwie aus dem Urlaub aus, ich weiß gar nicht, wo es war, Frankreich oder was, ich glaube ja, und von da aus dann angerufen. Dann dachte ich, hören Sie mal, ich dachte, sie hat gar kein Interesse mehr und hin und her. Ja, auf jeden Fall hat es dann geklappt, bin dann dahin und ja, es hat sich super angefühlt, es war auch gut, auch sehr, sehr nette Leute da halt, ne? Also egal, ob es Patrick Ort und damals ja noch Jochen Hülder und auch die ganze Crew, es waren, egal wo man war, also sehr, sehr viele nette Menschen, die einen da auch irgendwie unterstützt haben und es hatte sich auch erst ein bisschen später dann auch erst der Kontakt so ein bisschen ergeben gehabt, dass man dann wusste, dass ich eine eigene Plattenfirma habe. Ne, so, aber klar, das sind dann doch irgendwo, gibt es das ein oder andere Türchen, was man dann irgendwie dann doch mal irgendwie öffnen darf, irgendwie, oder eine Unterstützung, die man bekommen hat. Aber es war für mich, klar, ich kam aus dem Handwerk, ne, irgendwie, und dann auf einmal so, hallo, ich bin hier, und das ist halt schon, ja, wie soll ich sagen, ja, eine andere Welt, war auf jeden Fall so. Ne? Und aber es hat mir persönlich, egal auch jetzt für den jetzigen Weg, es war absolut der richtige Weg, da nochmal die Umschulung zu machen. Und es hat mir einfach super, super viel gebracht, die ganze Organisation und die Möglichkeiten, die man hatte. Es war echt eine super, super schöne Zeit. Ich glaube, da könnte man irgendwie so einige Podcasts füllen.
Das stimmt.
Mit den ganzen Sachen, die man so erlebt hat. Ne?
Ja. Du bist ja danach, nach der Ausbildung auch geblieben bei JKP erstmal. Welche Abteilung hast du da eigentlich so durchlaufen?
Also ganz am Anfang wirklich so klassisch Buchhaltung. Das war aber gar nicht so lange. Dann war ich relativ schnell Promotion und dann nachher Marketing und Promotion. Ja, das war auf jeden Fall auch der Bereich, wo ich am liebsten war und wo ich mich dann auch am besten zeigen konnte, also die beste Performance halt irgendwie geben konnte.
Mit Tim Wermeling auch, ne?
Mit Tim Wermeling, genau, richtig, ja. Ja, das war echt auch ein super lieber und netter Kollege. Also ja, den gibt es ja immer noch, alles gut, aber nein.
Nur nicht mehr bei JKP.
Genau,
nicht aber der ist auch uns auch immer noch freundschaftlich verbunden, muss ich sagen.
Ja, guck. Ja, irgendwie ist der Kontakt da so gar nicht mehr aktuell, aber vielleicht, ja, das kriegt man ja in der heutigen Zeit vielleicht auch mal wieder hin.
Ziemliche Sicherheit, ja.
Genau, aber das war echt auch eine super, super coole Zeit. Also es ist halt sehr, sehr schnell alles, ne, schnelllebig, wie es immer in der Musikbranche oder allgemein im Musikbiz irgendwo ist. Aber das war echt richtig, richtig cool. Also das, was ich ja im Prinzip mit Redfield im kleinen Kämmerchen gemacht habe, war da ja 1:1 wirklich im großen Stil. Und das muss man ja echt sagen. Ich meine, da haben wir damals auch viele Gespräche mal gehabt. Im Prinzip ist es egal. Es ist genau das gleiche Setup, ne? Von der Organisation her. Ich meine, gut, jetzt sind wir vielleicht auch Typen, ja, keine Ahnung, aber Selbstbeweihrauchung, aber die echt Sachen vernünftig vorbereiten, richtig strukturieren und mit einer Idee, einer Vision da dran gehen. Und genauso ist es auch bei JKP. Ja, wenn die was planen, dann wirklich an langer Hand und echt coole Ideen, es wird viel ausgetauscht. Und dann wird es halt nachher, wenn das Produkt dann fertig ist, so wirklich nach vorne geballert. Ne? Und das war ja bei uns dann wirklich genauso. Also ich habe mich da echt wohl gefühlt und ja, das hat uns ja auch dann wirklich was uns auch was gebracht von der Struktur her. Aber es ist egal, ob du dann irgendwie im Zweifel nur, ja, weiß nicht, 1000 Einheiten dann nachher verkaufst oder 100.000, 500.000, eine Million, ja, es ist der gleiche Weg.
Ja,
ja, so,
richtig.
Also, und genau.
Man kann ja die Labelgeschichte sozusagen in gewisse Abschnitte unterteilen, die sich so alle 7 bis 9 Jahre, glaube ich, so ein bisschen ändert, wenn man das so sagen möchte. ganz vorne, du hast es gerade gesagt, im Grunde genommen, ihr kommt so aus dieser Emo-Indie-Emo-Core-Szene in Deutschland, war ja so dieser Abschnitt, oder jeder Abschnitt hatte auch gewisserweise Highlights in dem Sinne, also kommerzielle Highlights, würde ich sagen. Und einer davon war sicherlich dann zu der Zeit Fire in the Attic. Eine Band, ja, hat das gerade schon gesagt, erst eine andere Band, Summer's Last Regret, dann Fire in the Attic, auf einmal recht groß geworden. Ne? Die haben am Ende dann auch Rock am Ring gespielt und. Wenn man das jetzt nochmal so überlegt, ich denke gerade selber nach, die haben ja mit ihrem ersten Album haben wir ja auch unser Vertriebsziel damals noch gekriegt bei Cargo, ne?
Ja, genau, ja. Das. Ja, das war ja auch irgendwie sowas. Also ich meine, wie gesagt, ganz am Anfang, der Vertrieb war ja wirklich eine andere Struktur. Also es gab, die war noch relativ klein. So, wir haben ja immer auch versucht, da weiter dran zu arbeiten, dass auch irgendwie, ja, der Radius größer wird für uns halt auch und für unsere Künstler. Und deswegen war es halt am Anfang halt noch diese normale Mail-Order-Struktur. Ja. Und dann im Prinzip war es dann halt Cargo Records. Ne? Mhm.
Also, wenn man sich das so anschaut, ich hätte das jetzt für den Podcast da doch mal alles so rausgesucht, dann ging das ja, also es war gar nicht gefühlt, dass es so schnell ging, aber wenn man sich das an den Zahlen anschaut, ging es dann da ja doch alles recht schnell. 2005 kam das erste Album von Fire in the Attic raus. Weißt du noch, das erste internationale Signing, das werden?
Das erste internationale,
Jeff Corden.
Ach ja, ja, genau, ja, Gameface. Ja.
2005 von Gameface, der Sänger, genau, wo wir eigentlich dann irgendwie entdeckt hatten, dass der was macht. Und stimmt, ich dann, ich weiß noch, dann habe ich den Kontakt aufgenommen, dann habe ich irgendwann auf einmal mit dem telefoniert, so abends oder nachts oder morgens, ich weiß gar nicht mehr, weil es ist ja der USA-Zeitunterschied. Und das war natürlich für jemanden wie mich dann doch auch recht aufregend, weil man eigentlich gefühlt gar nicht so genau wusste, was man tut. Oder irgendwie das Gefühl hatte zu wissen, was man tut, aber irgendwie noch nie diese Verifizierung hatte, dass das doch vernünftig ist. Genau, das war das erste Signing und wer aus den USA, international, das weiß ich noch, hat riesen Spaß gemacht. Wir waren ja auch 2006 auf Tour mit ihm. Habe ich auch meine Frau, also meine jetzige Frau war auch mit, das weiß ich noch. Genau, das war auch noch so eine Phase, wo ich gedacht habe, das gibt so in der Form gar nicht mehr so richtig gefühlt, so diese ganze Struktur aus diesen Indie-Bookern, die ja, für so eine kleine Indie-Szene, Underground-Szene buchen Jugendzentren viel, diese kleinen Clubs, also das, wo ihr ja eigentlich auch mit eurer Band herkommt,
ja,
das nehme ich gar nicht mehr so wahr, oder?
Nein, ist auch so. Also die ganze Jugendzentrum-Kultur hat sich total verändert. Also früher war es deutlich einfacher, als es heute ist. Ne? Es gab so viele Jutzes, wo wir auch gespielt haben, wo ja auch sehr, sehr viel persönliches Herzblut halt drin steckt. Das hast du wirklich, eigentlich wirklich ja zu 80% gemerkt. Klar hast du auch mal welche irgendwie, die so ein bisschen komisch sind, ne? Aber nee, das gibt's leider heute so nicht mehr halt, ne? Das ist sehr, sehr reduziert, was natürlich auch für die Musikszene, für die, ja, egal, Musikszene im Gesamten, echt schlecht ist. Mhm. Ne? Also, weil das ist Live-Spielen ist halt wichtig und es war damals halt, darüber ist auch irgendwie echt alles entstanden, ne? Wirklich egal, ob es dann im Saarland und was weiß ich, ne? Also die ganzen Salus, die ganzen kleinen Dinger und Trier, es gab so viele kleine, coole Clubs, ne? So, aber ja, irgendwie dann, stimmt, ist alles von den Städten subventioniert und das wurde halt immer mehr gekürzt und deswegen, also das gibt's leider so heute nicht mehr.
Das stimmt.
Ja, da bist richtig. Du noch näher dran mit Booking, aber es war immer schwierig, also damals trotzdem, ne? Also, auch welche Bands da alle drüben waren, ne? Also unfassbar viele kleinere Bands auch, egal ob aus England oder Amerika oder was, ne? Da haben ja Bands da in kleinen Clubs gespielt, das wird es ja heute gar nicht mehr
geben. Das stimmt. Ja, das war schon eigentlich ganz spannend, dann immer die dann für auch wenig Geld zu sehen.
Ja, ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, ich meine, guck mal, selbst das Underground, ja, was es so lange in Köln gab, da habe ich mal Billy Talent gesehen, also so ein kleines Konzert so und das waren viele, viele Clubs und gerade echt so in dem Style, also ich meine, das Underground ja noch richtig, richtig schick und richtig angesagt, aber es ist halt wichtig, es war wichtig für die Musikszene, für die Kultur und das ist halt leider echt nicht toll, dass das jetzt noch irgendwie so sich zurückgebildet hat. Ne?
Das stimmt. Ja, wir kriegen jetzt den Bogen. Was aber toll war. Also, es war ja schon ein Erlebnis, aber das erste Album von Fire in the Attic ging es definitiv für uns ja dann auch in gewisse Sphären, die wir vorher noch gar nicht kannten. Aber das zweite ging ja eigentlich dann noch mehr ab. Das war ja wirklich dann nochmal so ein Punkt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. 2006 hat die Band ja auch ein Musikvideo gedreht. Da warst du mit bei, ne? Kann ich noch dran erinnern. Jasper Andertig. In Köln, in einem Club.
Ja,
genau. Das war auch so, wenn man sich das überlegt heutzutage, machst das mal eben.
Ja.
Und damals war das eine Riesennummer, ne?
Genau, aber das war auch wieder so eine Nummer. Ich habe einfach angefragt, ne?
Ja.
So, einfach, klar, die Kontakte irgendwie so. Also ich habe einfach angefragt, sagte mal, pass auf, so sieht's aus. Wir würden da gerne, ich weiß, eine Kölner Band, und wir würden da gerne was drehen. Und das hatte auch mega problemlos geklappt, ne? So, und das war halt auch der erste Schritt. Klar, wir wollten es halt auch irgendwie, gerade so diese Club-Atmosphäre halt, ne, weil die Band ist halt auch live, war echt ein Brett, ne, also es war echt so dynamisch, da ging echt die Post ab, und das wollten wir halt irgendwie versuchen, so ein bisschen einzufangen, und da kann ich aber den Bogen jetzt zum Underground, das ist ja direkt um die Ecke, das müsste Live Music Hall gewesen sein.
Ja, glaube ich auch.
Genau. Und das war halt echt war die ganze Kölner Community, und das war echt ein Riesenschritt, als wir das dann produziert hatten. Ich weiß, war auch damals mit dem Kai.
Ja.
Und
Kai Özdemir.
Nee, ich weiß nicht, ich glaube, war das damals mit dem Kai Özdemir? Nee, ich glaube, das war ein Freund von der Band selber.
Ah, okay.
Ja, Kai Klassen, der auch heute noch unterwegs ist in dem Bereich. Und da waren auch, das, ja, weiß nicht, wir wollten halt irgendwie auch, man hat halt dran geglaubt, so, also ich zumindest, ja, und du ja, also
ja,
ne,
ja.
Ich konnte dich ja auch irgendwie davon überzeugen, und wir haben ja auch gemerkt, so, die Band wollte halt auch, ne, das war super, super aktiv,
ja.
Und wir wollten halt einfach gucken, dass wir was Produktives, was gut Produziertes irgendwie anbieten, und ja, dann haben wir die ganzen Kanäle halt auch über MTV und hast nicht
gesehen. Ich würde sagen, die gab es ja auch noch,
genau.
Das war ja schon auch dann
ja.
Das Ziel. Ne?
Genau, dann haben wir es da rausgehauen, und dann ging es halt los, es rollte. Ja, immer schön weiter dran gearbeitet, aber das ist es halt. Man muss eine Vision haben, man muss einen Plan haben und das und das, und ich glaube, das haben wir damals alle gehabt.
Ja.
Wir als Label und auch die Band, und nur deswegen ist es dann auch so groß geworden.
Zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht genau, wann es war, hatten wir aber auch tatsächlich unseren ersten digitalen Vertriebsdeal abgeschlossen. Was hatte ich nochmal, kannst du nicht genau verifizieren, damals noch bei Feintunes.
Feintunes, ja,
Hamburg. 2008 dann zu The Orchard, erinnere ich mich noch gut dran.
Ja.
Wir können jetzt natürlich jetzt hinstellen und sagen, wir waren super, weil wir so früh waren, aber tatsächlich waren wir so, dass wir gedacht haben, ja, wenn man das dann halt so machen muss,
genau,
dann macht man das. Aber was das soll, keine Ahnung, ne?
Ja.
Das war schon eine abgefahrene Zeit. Damals gab es ja dann auch wirklich nur über die Feintunes-Seite die Möglichkeit, die Sachen zu kaufen, glaube ich, oder dann irgendwann mal Musicload oder so. Wenn man sich das überlegt in diesen ganzen Jahren, wie sich das gewandelt hat, das ist schon echt verrückt.
Ja, aber ich meine, gut, wir haben es damals mal gemacht. Also irgendwie kam der Kontakt ja auch.
Ja.
Ich würde schon einige Dinge, da waren wir schon relativ früh mit dabei, aber auch das liegt einfach daran, weil du aus der Promo-Agentur halt auch kamst, ne, von Starkult, und ich von der Plattenfirma-Seite, wir auch gemerkt haben, also ich meine, das ist ja auch für Toten Hosen war es damals, oder für JKP immer dieser digitale Markt, das ist dann natürlich noch ein bisschen schwieriger, da den richtigen Partner zu finden, der einen vielleicht nicht übers Ohr haut oder keine Ahnung was, weil es war ganz, ganz, ganz am Anfang. Und dann mit Feintunes, das war aber auf jeden Fall, es hat sich richtig angefühlt, und hat sich ja, also es war ja auch gut, ne? Man konnte da, ich meine, das kannst du ja nicht mit heute mehr vergleichen, ne? Also wie das heute mit den Strukturen, wie einfach das dann heute geht mit Schnittstellen, weil das habe ich ja dann damals über Cargo dann auch irgendwo gemerkt, wie schwierig das auch ist, dann auch teilweise, also solche Zahlen oder solche Verkäufe auszulesen. Ne? So, das ist ja dann auch wieder so eine Sache, ne? Das dann halt nachher dem Künstler gegenüber, der Plattenfirma gegenüber halt irgendwie vernünftig aufzulisten. Und das geht ja heute deutlich einfacher.
Ja, ist schon eine Herausforderung, ne? Diese Big Data oder wie auch immer man das dann nennt. Ich glaube, Big Data ist nicht, aber es ist ja unfassbar viele Daten, die man dann auswerten muss.
Ich
habe gerade nochmal nachgeguckt. Also tatsächlich sind wir ja schon seit 14 Jahren bei The Orchard jetzt im Digitalvertrieb. Also schöne Grüße an die Kollegen und Kolleginnen.
Und danke. Das
war mir gar nicht so bewusst. Dinosaurier schon. Kundendinosaurier.
Da gibt es doch bestimmt irgendwann so einen kleinen Pokal oder so.
Ja, das wäre gut. Die goldene Waffe.
Oder?
Ja. Vielleicht müssen wir noch ein Jahr warten, dass wir dann die 15 voll haben.
Ja, das musst du mir zum Beispiel mal irgendwie beantworten. Was ist mit der Waffel auf sich?
Die Waffel?
Ja,
bitte. Stimmt, das kam eher so in Melle wieder, ne?
Ja, da hatte ich meine Finger nie mehr mit drin.
Ja, das stimmt. Tatsächlich bin ich ja großer Waffelliebhaber, wie man weiß. Und tatsächlich haben wir dann irgendwann auch mal festgestellt, dass wir das durchaus auch mal in unsere Kommunikation einfließen lassen könnten. Weil ich ja auch dafür plädiere, dass man eigentlich sich mehr öffnen muss. Jetzt nicht nur hinsichtlich Waffeln, sondern auch generell als Plattenfirma, als Firma, ne? Als Brand, wie auch immer. Und tatsächlich ist es mittlerweile so, dass wir da starke Verbindungen aufgebaut haben und es tatsächlich immer mal wieder gibt, Situationen gibt, wo dir Bands oder auch wirklich Fans oder Leute, die wir tatsächlich gar nicht so richtig kennen, uns Bilder schicken, wie sie vor irgendeinem Waffelladen stehen.
Ach, abgefahren,
ja.
Echt?
Ja, das ist total krass.
Ja gut, also man bringt es halt auch schon krass damit in Verbindung dann, ja?
Das stimmt und es gibt eigentlich auch immer noch mal so die fixe Idee, da noch mehr draus zu machen. Ich warte ja immer noch auf das Endorsement von Klör, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, ist ja somit die Erfinder des das Waffel, also dieses, wie nennt sich das, also diese Waffeleisenform, so, diese Struktur, genau, warte ich noch drauf. Also auch an dieser Stelle der Aufruf, so, meldet euch.
So. Ja, aber ich meine,
es gibt wenig Endorser, die so eine Waffel-Enthusiasmus.
Okay. Also ich finde es ja, also klar, am Anfang muss ich ja ehrlich sagen, ich habe erst gedacht, boah, was ist denn jetzt mit Waffeln und was hat das jetzt mit Redfield zu tun? Aber das, was du eben sagtest, ich finde es auch irgendwie sehr sympathisch irgendwo, weil...
Danke.
Ja, okay, nein, aber es ist, weil... Man darf sich auch nicht zu ernst nehmen, ja. Ich meine jetzt mal auch so, ne. Also da, oder dieses mit dem, was du eben sagtest, öffnen, ne, ist ja auch eine Sache mit, egal Firmenstruktur oder was auch immer. Ja, mein Gott, dann lacht man da halt auch mal drüber oder was auch immer, aber darum geht's halt. Und trotzdem geht's, also ist es nachher, man kommt zusammen, ne, man fühlt sich zusammen und egal, ob das jetzt Waffeln sind oder was weiß ich, ja, ist eine gute Sache. Wobei ich muss wirklich, da gebe ich ehrlich zu, ich dachte, ey, was ist denn jetzt los? Haben die was an der Waffel?
Ja. Na, pass auf, ey, lass mal dann über was sprechen, was nicht so gut lief. Es gibt ja, also dieser Podcast ist ja auch dafür da, dass man in der Musikbranche oder dass man einfach mal so guckt, was lief gut, was lief nicht gut, was können wir daraus lernen. Wir mussten auf die harte Tour lernen, dass es auch Dinge gibt, die nicht so gut laufen. Und zwar so, nachdem wir jetzt so geschwärmt haben, wie gut alles lief und wie toll wir sind, haben wir dann irgendwann auch mal festgestellt, dass Dinge auch mal nicht so gut laufen können. Es gibt gute Veröffentlichungen, gut sind sie alle, aber es gibt Veröffentlichungen, die laufen dann kommerziell gut und es gibt welche, die laufen dann irgendwie gar nicht gut. Und wenn man es mal so auf den Punkt bringt, ein VÖ hätte uns fast ruiniert,
ja.
Finanziell. Da muss man vielleicht jetzt auch gar nicht drüber sprechen, wer es war, aber da fände ich das nochmal ganz cool, wenn wir das nochmal so thematisieren, um halt auch vielleicht anderen nochmal zu zeigen, wie man damit umgehen kann. Also es, im Großen und Ganzen war glaube ich, so bei uns so das Gefühl, läuft ja schon ganz gut, läuft immer besser und jetzt hauen wir mal richtig einen raus. Es gab eine Band, von der man überzeugt war, du besonders. Und irgendwie war dann so die Idee, jetzt hauen wir auch mal richtig auf die Kacke. Und die Erkenntnis war am Ende dann aber auch, dass man für Geld dann doch nicht alles kaufen kann.
Ja.
Wie hast du das damals wahrgenommen?
Ja, also der Anfang war, also grundsätzlich, so wie es ne, bei jedem Signing halt war, ne, wir haben uns ja getroffen und waren halt auf jeden Fall auch davon überzeugt. Oder ich, ja, es ist halt also, ne, wenn man zu zweit in der Firma ist oder zu dritt, es gibt immer ne, ein Miteinander, so wie du das damals mit Jeff gemacht hattest, halt so irgendwie, genau. So, da war ich davon quasi auch überzeugt. Und im Prinzip, ja, es ist natürlich immer enttäuschend, ne? Es ist grundsätzlich, weil man halt unfassbar viel Arbeit in jedes Release grundsätzlich reinsteckt, oder bei uns war es ja immer so. Und das war auch damals, da haben wir wirklich mit allen dran gearbeitet. Damals war auch da Göbi. Göbi war ja noch irgendwie bei uns Praktikant. Ne? Grüße an dieser Stelle. Und es war natürlich extremst enttäuschend, weil man dachte halt, komm, weißt du, es ist ein super Potenzial in der Band und komm, hauen wir mal einen raus. Also versucht andere Strukturen, auch Promo-Agenturen, ähnliches, ne, halt so, dass man da halt.
Gab richtig große Promo-Agenturen, gab ja auch eine riesen Mappe.
Genau.
Riesen Promo-Mappe.
Ja.
Bravo-Feature, glaube ich.
Ja. Aber es hat im Endeffekt, hat's das nicht gebracht, ne? Und das ist natürlich, klar, wie eine, damals vom Finanziellen her, also ja, es hat's uns halt irgendwie fast zerrissen, ne?
Ja.
So, und da muss man halt auch weiter dran glauben. Und das war halt richtig schwer, ganz klar, weil ich meine, ne, also das ist, man hat davon irgendwo seinen Unterhalt irgendwie bezahlt und wenn du dann auf einmal siehst, so, boah, irgendwie voll, voll mies, du bist in den Miesen hier und du weißt auch nicht, wie du jetzt die nächste Zeit irgendwie bewältigen kannst und du hast aber trotzdem schon andere Ideen halt, ne, mit anderen Bands oder ähnliches. Es war eine schwere Zeit, aber ich meine, solche Zeiten ergaben sich immer mal wieder, aber das, was, und ich glaube, das ist auch ganz klar der Punkt, warum es Redfield jetzt immer noch gibt. Ja, irgendwie, wir haben uns da gemeinsam halt irgendwie wieder rausgeboxt.
Das stimmt.
So.
So abschließend, so, ich habe da jetzt auch im Vorfeld auch nochmal drüber nachgedacht, hatte ich auch nochmal so das Gefühl, ich glaube so, wenn man das so als Learning vielleicht nochmal so weitergeben möchte an die Leute, die hier zuhören, tatsächlich so dieses Gefühl so, ey Leute, weil an den Punkt kommen ja oft dann auch gerade jüngere Bands oder auch dann vielleicht Unternehmen, nee, für Geld kann man dann auch nicht eben alles kaufen, so, sondern manchmal muss es natürlich auch in gewisser Weise, es muss schon so einen Sog einfach entwickelt haben. Also das war so für uns, glaube ich, nochmal die Erkenntnis. Das ist so dieser Klassiker, dass man sagt, naja gut, wie kommt es denn ins Radio, indem wir einfach die beste und teuerste Radioagentur nehmen, die es so gibt. Weil die sitzen eigentlich den ganzen Tag beim Sender. Das heißt noch lange nicht, also jetzt sinnbildlich für Radio, aber das heißt noch lange nicht, dass es funktioniert. Aber ich glaube auch, dass man manchmal, ich glaube in diesem Enthusiasmus mal einen Schritt zurücktreten muss und sich mal so auch vielleicht angucken muss, was man da so treibt. Also ja. Ich weiß noch, wir hatten da ja wirklich auch mal dann ein Gespräch damals und vielleicht muss man dann auch hier und da dann doch nochmal so auf sein Bauchgefühl vertrauen oder wie gesagt, einfach mal so zurücktreten, bevor man dann solche Nummern macht.
Auch, ja. Ne? Also ich glaube auch so das, was wir daraus gelernt haben, also was ich zumindest auch da so mitnehmen konnte, war ja ganz klar, okay, was heißt, wir haben jetzt einen Newcomer und einen Newcomer aufzubauen, ist halt nochmal eine andere Nummer. Ja. Also ich meine, eine Band, die etablierter ist, die, was ich schon ein, zwei Alben hatte, die auch davon, wie gewillt sie ist und wie viel Zeit sie dann doch in ihr Hobby irgendwie setzen möchte, ne, das ist ja auch eine Sache, weil ich glaube, da hatten wir halt auch so dass den ein oder anderen Querschläger halt bekommen, ne, dass die Band dann auf einmal irgendwie nur noch begrenzt irgendwie Konzerte spielen konnte oder was auch immer oder wollte. Es war halt nicht so ein richtiges Miteinander. Und klar, es sind immer Learnings, aber wie gesagt, wir sind irgendwie natürlich total gestärkt aus der Nummer rausgekommen. Aber es ist immer wichtig, ne? Ich glaube, das würdest du mir ganz klar bestätigen. Das wird heute auch noch so sein. Du musst zusammen das Ding wuppen. Ne? Also da muss die Band echt aktiv sein. Also wenn eine Band meint, jetzt wie gesagt, ne, ja, wir haben jetzt bei Redfield unterschrieben. Und die machen das schon? Nein, definitiv nicht. Also ich meine, eine Band besteht meistens aus 5 oder 6 Personen. So, dann kommen halt nochmal 2 oder 3 dazu von Redfield. Und dann müssen trotzdem alle 8 oder 9 halt volles Programm an einem Strang ziehen. So, ja. Und wenn das nicht klappt, das kannst du auf jede Firmenstruktur umlegen. Das ist hier jetzt genau das Gleiche. Das ist eine ganz andere Branche. Aber wenn hier nicht jeder jeden Tag irgendwie alles geben würde, dann macht man keinen Schritt nach vorne. Ja. Dann gibt es das nicht. Dann steht man auf der Stelle oder, ne, wie es damals war, dann geht es auch mal in die Hose.
Ja. Tatsächlich ist es aber auch so, ich finde dann auch so auch als Erkenntnis, wenn man sowas hat, wo man dann wirklich sich fragt, wie man das auch finanziell, also existenziell dann auch irgendwie überstehen soll, wenn man es dann geschafft hat, geht man am Ende immer auch gestärkt draus hervor. Weißt du noch, damals die Sparkasse Düsseldorf, schöne Grüße, hat uns richtig hängen lassen.
Ey, das
war ja nicht viel Geld, die wir haben wollten, aber sie waren der Meinung, dass sie finden uns zwar nett, aber sie wissen nicht, wie wir das jemals wieder einspielen können. Ich glaube, es ging um 15.000 Euro
nur. Ja, genau. Ja. Aber das weiß ich auch noch. Also das ist
ein Witz eigentlich, ne?
Wirklich. Und das ist auch echt so eine Szene, die ich bildlich auf jeden Fall noch vor mir habe, auf der Ecke, diese Stadtsparkasse. Ja. Und wir zwei.
Schräg gegenüber von der Berufsschule damals.
Genau, ja, genau. Ja, genau. So wieder rüber, irgendwie hier schön angezogen, weißt du so. Und das war echt so in die Fresse, ganz ehrlich. Und wenn ich das so auf heutige Zeiten, egal, ne, jetzt auf meine Firma oder ne, mit Redfield, echt ein Peanuts, ey. Was, also das ist lächerlich, wirklich. Aber ja, das ist dann auch so viel dazu, irgendwie mal innovative Strukturen oder Projekte zu unterstützen.
Ne? Ah, super Überleitung.
Guck mal.
Super Überleitung.
Und ich wusste es nicht.
Ja, pass auf.
Listen.
Ich erinnere mich noch dran, als ich damals eine Rechnung bekommen habe von der GEMA und das waren ungefähr 30.000 Euro. Oh. Die habe ich auch immer noch, wollte ich eigentlich mitnehmen, habe ich vergessen. Die ist noch in irgendeinem Ordner drin. Tatsächlich war das eine Rechnung, die war nicht korrekt ausgestellt. Die entstand aber, also die wurde dann noch geändert, aber die entstand aber, weil wir 2008 uns überlegt haben und auch da muss man sich so wieder in der Zeit wiederfinden. Alle Welt war auf Napster und Co. unterwegs und hat sich gesaugt, was das Zeug hält. Und irgendwie keiner dachte an Streaming oder irgendwie daran für Downloads zu bezahlen. Und unsere Idee war ja damals zu sagen, naja gut, das nächste Fire and the Attic Album, was jetzt kommt, wahrscheinlich kaufen die Leute das gar nicht, weil sie es sich irgendwie runterziehen. Wir legen es der Visions bei, dem Musikmagazin. Damals in der Auflage von 87.000 Heften. 2009 hat der Rolling Stone das dann noch mit Lampjob gemacht. Aber ich glaube, wir waren da so relativ früh mit dabei. Und ich weiß auch da, das war wieder so eine Aktion, die ziemlich verrückt war.
Absolut. Ich kann mich da an das Gespräch, an das Bandmeeting erinnern in Köln, wo ich da mit der Band saß und sag, hör mal, ich hab da eine Idee. So, und dann habe ich das so mal so vorgetragen und dann war erstmal Stille. Dann kam erstmal nichts mehr. Und also klar, weil das war auch eine Sache, ne, man musste es natürlich auch irgendwie mit der Band besprechen, weil einfach zu sagen, hey, pass mal auf, wir verschenken jetzt das Album. Beziehungsweise ne, packen es halt bei der Visions mit rein. Ist halt schon, ist nicht normal, so auf jeden Fall. Und da haben wir echt viel, viel gesprochen, ein langes Gespräch, aber die Band war dann ganz klar auch irgendwie auf unserer Seite. Und dann sind wir ja dann erstmal an die Visions rangetreten, ne? Damals halt den Kontakt über Stefan Tanscheid.
Ja, ne? Stimmt.
So, genau. Da haben wir uns dann mal irgendwie getroffen und das Ganze so durchgekaut. Und im Prinzip, ich fand's, es war eine Riesenidee. Es war sehr viel Mut dabei, fand ich auch. Also nicht nur von unserer Seite.
Von beiden Seiten. Drei Seiten sogar.
Ja, definitiv. Also von allen Seiten. Und es hat sehr, sehr gut, wie ich fand, geklappt.
Ja.
Und klar, also ich meine, das Feedback, was dann natürlich also für uns als Redfield irgendwie auf uns eingeprasselt ist, irgendwie positiv wie negativ. Also wie ich finde, mehr positiv als negativ. Auch, und war halt echt immens. Ne? Also es war ja dann noch irgendwie auch die Struktur mit damals mit JKP noch. Ja, ging es auf jeden Fall ordentlich ab.
Ja, das war schon echt eine krasse Aktion, das stimmt.
Und wie gesagt, im Endeffekt klar, dass so eine GEMA-Rechnung dann irgendwie.
Ja, das war schon sehr, sehr lustig. Ja, da war ich auch schon wieder kurz vor, lief doch nicht so gut.
Aber das ist auch, guck mal, ne, klar, wir haben es mit der Band, wir haben es erstmal für uns haben wir es damals diskutiert gehabt. So, ne? Und dann irgendwie, wir haben es über unserem Verlag, wir mussten ja mit Verlag mit Roba damals, haben wir das ja, wir hätten es so nicht gewuppt. Ne? So, auch, aber das dann wiederum, hier, Stadtsparkasse Düsseldorf, so, es gibt auch noch andere Strukturen und wir haben ja nie auch aufgehört. Also ich meine, ne, klar, Beweihrauchungspodcast hier, aber es ist halt einfach eine Sache, man muss einfach auch mal irgendwie andere Wege gehen. Und den Weg sind wir dann nach Hamburg gegangen und haben halt mit Roba halt irgendwie gesprochen.
Hast du recht. Da merkt man auch wieder, wenn man dann so überlegt, wie wir so als junge Typen irgendwie so durch die Gegend tapern, einerseits dann so Stadtsparkasse Düsseldorf, andererseits Roba, das ist ja wirklich, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern, Rolf Bayerle, das ist ja eine Verlegerlegende, den da in seinem Büro zu besuchen, an seinem, also ich glaube, die sind ja jetzt in einem anderen Büro, war so eine Hamburger Villa. Das war schon echt abgefahren. Ja. Und ich weiß noch, wie er dann immer am Zigarrepuffen war und dann irgendwie, ich glaube, an den Van dann irgendwie YMCA, goldene Schallplatte und das. Das war schon ein bisschen absurd, ne? Ja, also total nette Menschen.
Ja.
Da cool. Aber da findet man sich dann auf einmal in der Welt wieder, wo man sagt so, huch, wie ist denn das jetzt passiert? Oder ich erinnere mich daran, auch cool, wir hatten ja irgendwann dann eine Band aus Norwegen, Heroes and Zeros, wir sind ja irgendwann auch mal in Oslo dann gewesen.
Ja.
Und die Band war ja in Norwegen bei Universal Norwegen. Wer war ihr A&R? Weißt du es noch?
Nee.
Da sitzt du auf einmal Rune Rebellion von Turonero gegenüber.
Stimmt.
Wo du denkst so, ach, das ist aber ein netter Onkel. So,
ja. Ne?
Total netter Typ. So.
Ja, total nett.
Genau. Solche Bekanntschaften machen.
Das stimmt. Das habe ich gerade echt, ja gut, ist schon ein bisschen länger her, aber das war auch echt, das war auch super netter Kontakt. Ja,
genau.
Wieder da schön bei Universal rein, hallo.
Ja, genau.
Das total geil. Super.
Oh Mann. Lass uns mal irgendwie die nächste Phase von Redfield Records nochmal anschauen. Ich glaube, irgendwann war dann so dieses Emo-Ding so, ist zurückgefahren. Wir sind so ein bisschen reingestolpert in diese ganze Elektrocore-Metalcore-Szenerie 2008 vor allen Dingen. Ich glaube, der Kontakt kam damals über dich. Da klopfte dann ein Manager bei dir an und sagte, ich habe hier so zwei Typen, das geht voll ab. Die machen irgendwas mit Metalcore und als Texte nehmen die Kinderlieder, deutsche Kinderlieder. Wollt ihr das nicht machen? Weißt du, kannst du dich nicht daran erinnern?
Ja, das war echt auch sehr, sehr skurril eigentlich, aber we butter the bread with butter.
So ist es.
Ja. Und daraus irgendwie, wir waren ja nur zu zweit und erstmal dachte man so, hey, was ist da los? Ne? So, ist das jetzt was? Ist das nichts? Und die haben es ja auch irgendwie so überhaupt nicht ernst genommen. Das fanden wir ja auch irgendwie super sympathisch. Und aber dafür halt auch echt sehr, sehr gut irgendwo gemacht. Ne? Und die hatten halt auch richtig Bock.
Ja. Dazu muss man natürlich sagen, jetzt könnten wir uns natürlich hinstellen und sagen, wir haben das natürlich mit erfunden und entdeckt. Tatsächlich standen wir, glaube ich, wie jeder andere auch davor und waren etwa total unschlüssig, ob das jetzt totaler Scheiß ist oder total geil. Im Grunde genommen, ich hatte das jetzt letztens auch in einem anderen Podcast gesagt, wenn man sich diese Entwicklung von Elektrocore, Metalcore dann ja auch später mit anderen Bands anguckt, das ist eigentlich schon so eine ganz logische Konsequenz und ich glaube, das fanden wir dann schon gut, eben genau, was du sagst. Da nahm sich dann irgendwann keiner mehr ernst. Früher war ja Metal immer todesernst irgendwie und es gab nur dieses eine, nämlich Metal oder halt nicht Metal, und da fing auf einmal an, die Kids komplett alles durcheinander zu würfeln, nämlich irgendwie Elektroelemente, spaßige Dinge. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich Eskimo Cowboy gesehen habe, da der eine Gitarrist lief als Banane rum, also hat so ein Bananenkostüm und so, und da ging halt dieses ganze los, und da hatten wir, glaube ich, einfach auch so ein bisschen das Glück erst natürlich am Anfang, dass wir es gemacht haben und dass wir dann aber auch die Bands angefasst haben, die eigentlich niemand mit der Kneifzange in Deutschland anfangen.
Das stimmt.
Anfassen wollte,
ja, ne? Das ist richtig. Wobei das ja auch da wieder, es hat uns ja auch trotzdem gefallen, ne? Also ich meine, es war immer so, egal was wir released hatten, hat uns ja auch persönlich angesprochen und es war auch einfach auch richtig gut gemacht. Es war einfach ein nächster Schritt. Wir haben halt auch irgendwo schon gemerkt, dass man auch mal andere Wege gehen kann oder könnte, ne? So, und die Band war total gewillt und hat auch nur deswegen ist es halt auch in dem Gesamten halt irgendwo auch ganz gut nach vorne gegangen, ne? Also gerade auch digital, das war für uns ja dann auch ein ganz andere, also auch wieder ein Learning, dass so ein Bereich halt auch einfach im Digitalen dann halt einfach ganz anders einschlägt, ne?
Ja. So. Ich erinnere mich noch dran, der damalige Manager, der hatte irgendwie ab und zu mal mit mir telefoniert über sein Handy, über das Headset, und der war auf einer Vespa in Berlin unterwegs.
Gott, echt?
Man hört die ganze Zeit nur noch. Herrlich. Aber es war auch so musikalisch so ein bisschen die Fortführung dessen, was aus dem Emo-Core entstanden ist, weil im Grunde genommen auch so eine Band wie His Statue Falls, die auch immer so diese Enter Shikari-Referenzen hat, die entstanden ja im Grunde genommen auch aus einer Band, die früher bei uns war, Cash My Devil, die quasi immer aus diesem Emo-Core immer härter wurden, und dann ist dieses His Statue Falls Ding entstanden. Also das war schon, wenn man das so auch im Nachhinein wieder betrachtet, was ich eben schon sagte, doch in der zeitlichen Abfolge total abgefahren, irgendwie so um die 2010. Wir haben dann ein Album gemacht von We Came as Romans, jetzt da irgendwie totale Genregrößen, Lower Than Atlantis, das auch. Ich weiß noch, damals bei We Came as Romans, der Manager, den die Band damals hatte, Mike Maury, ist ja auch so ein US-Manager, totale Koryphäe in dem Sinne, der war, glaube ich, schon bei Refuse Tour Manager und so weiter, und auch da sitzt du dann irgendwie am Telefon und denkst so, huch, was ist denn jetzt los?
Ja, aber das muss man auch echt sagen, in den ganzen Jahren ist es so, man hat auch so viele Leute kennengelernt, also so familienmäßig, also du hast immer so Schnittmengen gehabt, ne? Wo du dachtest, ach krass, ey, wo kommt der denn jetzt her? Und auch Geschichten und auch immer Leute, die du immer mal wieder siehst, wo es auch heute immer noch so ist, ja, dass das stimmt, man Kontakt hat, ne? Also es ist immer noch hier, wie gesagt, klar, ich mache ein ganz anderes Business, aber es sind viele, viele Freunde auch von damals geblieben, so, und wo man sich auch noch mal schreibt oder auch mal telefoniert. Und das ist halt echt schön, ne? So, und klar, wenn er dann auf einmal über andere Bands, wie viele Leute man da irgendwie kennenlernt, die dann auch da wiederum schon mit denen und denen gearbeitet hat, ach, die kenne ich doch auch. Und das macht es ja dann auch irgendwo aus, wenn man halt auch den langen Atem hat, ne? Das dass stimmt. man da dabei bleibt, also grundsätzlich.
Apropos lange, weißt du eigentlich, welches die quasi die dienstälteste noch aktive Band auf Redfield Records ist?
Boah, Alex.
Soll ich dir sagen?
Sag's mir.
Mutiny on the Bounty aus Luxemburg.
Ach.
Ja, total abgefahren. Seit 2009 sind die tatsächlich bei uns. Es hat jetzt gar nicht so viel mit Metalcore zu tun, ist ja eher so Math-Rock. Mhm. Schöne Grüße nach Luxemburg. Tatsächlich haben die 2009 ihr Album Danger Mouth bei uns veröffentlicht und sind immer noch aktiv und immer noch quasi ununterbrochen bei uns.
Sehr gut.
Ja, total geil.
Ja, voll,
ne, auf jeden Fall.
Nicht gedacht. Nee, wusste ich nicht. Ich dachte, die hätten sich auch mal aufgelöst.
Nein, hör auf.
Ist ja gut.
Nein. Oh Mann. Ja, also abgefahrene Zeit. 2009, wie gesagt, und dann 2008 We Butter, 2010 diese ganze Metalcore-Schienerie. 2012 dann John Coffey, auch noch dann eine Riesenband geworden in den Niederlanden. Mhm. Und 2014 war dann ja eigentlich so, der ist eins der erfolgreichsten Jahre, oder eigentlich so kommerziell das eins der erfolgreichsten Jahre. Erste Chartplatzierung, die wir jemals in Deutschland hatten, auf Platz 8 mit Eskimo Kolper, We Are The Mass. Das war schon ziemlich abgefahren. Muss ich gestehen.
Ja, definitiv.
Ich weiß nicht, ob du die Champagner-Geschichte kennst?
Nee, Champagner kenne ich nicht. Ich kenne auch...
Die kann ich jetzt gar mal erzählen. Pass auf. Das war, man muss ja dazu sagen, ne? Hahngrüten ist klein, aber zumindest nur an Düsseldorf dran. Ich sitze ja, oder Redfield Records sitzt ja auch seit vielen Jahren in Melle bei Osnabrück. Und da ist ja dann auch noch mehr der Hund begraben, leider. Und tatsächlich ist es so, wir haben das Album von Eskimo Cowboy im Januar rausgebracht, Anfang Januar. Und ich habe eigentlich so das ganze Weihnachtsfest oder danach eigentlich so durchgearbeitet, weil halt damals war auch mit der Plan, ein bisschen ungewöhnlich vielleicht jetzt zu hören, aber damals war das dann irgendwie auch so, ey, lass uns das mal machen, wir veröffentlichen bis zum Album, also vor, wir veröffentlichen auf YouTube jeden Tag vor dem Album einen Song. So, das ist quasi im Grunde genommen so ähnlich, wie man das jetzt mit Singles macht. Das war damals 2014, da war das mit Spotify und so noch eine ganz andere Nummer. Wir haben jeden Tag einen Song veröffentlicht auf YouTube vor dem Album-Release. Und dann zum Album-Release waren alle da. Und tatsächlich war es so, dass ich mich hingesetzt habe, damals ja noch selber, und gesagt habe, na gut, und wenn jetzt jemand schreibt als Kommentar, dann beantworte ich das natürlich und versuche natürlich in gewisser Weise die Leute auch dazu zu kriegen, dass sie das Album kaufen. Das habe ich natürlich völlig überschätzt oder unterschätzt oder ich weiß auch nicht. Also es ging halt mega ab, ne? Also da waren dann jeden Tag, ich weiß es nicht mehr, das war eine unfassbare Arbeit tatsächlich, krass, das alles im Griff zu halten. Und genau, also ich war total im Eimer. Aber es hat sich dann auch alles gelohnt. Und dazu muss man sagen, ich bin ja 2013 das erste Mal Vater geworden. Wir hatten eine kleine Tochter. Also das, langer Rede, kurzer Sinn. Als dann diese Album-News rauskam, bin ich, also in Melle bist du dann ja allein. So, dann sitzt du da und denkst du, ja geil, Platz 8, juhu. Aber irgendwie kannst du das dann auch mit keinem so richtig feiern. Dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt lässt es zumindest zu Hause krachen, da sitzt meine Frau. Und bin dann auf dem Weg nach Hause, was machst du denn jetzt? Ja, in Edeka rein, so. Ja gut, jetzt holst du einen Sekt. Und dann so, ey, komm, ey, das ist Platz 8. Da holst du Champagner. Lass es mal richtig krachen, ne? Und dann so in Melle im Edeka kaufst du entweder den oder den, ne? Gibt's da so zwei oder drei Preiskategorien. Denkst du so, ja, kaufst du halt den teuren, ne? Ich dann den teuren Champagner genommen. Auch schon irgendwie das so, hoffentlich sieht mich keiner.
Schröder.
So, ne? Genau, ich dann los irgendwie nach Hause und zu meiner Frau. Und er hatte ich das natürlich schon gesagt so. Und die hatte damals gerade, wie gesagt, wir haben eine Tochter gehabt, die war dann so ein Jahr, die hat im Stillen aufgehört. Das heißt, die hat irgendwie vorher gar keinen Alkohol getrunken, ne? wegen dem Kind, Schwangerschaft und so weiter. Ne? Und ich vertrage ja auch nicht so viel. Und dann saßen wir da halt irgendwie abends und war so, ja, ist cool, gießen wir uns ein. Und so nach der Hälfte waren wir dann auch so, ach, eigentlich reicht es ja jetzt auch. Ne? Und dann so, naja, gut. Aber jetzt haben wir irgendwie so einen tollen
Champagner. Also muss der weg.
Das können wir jetzt nicht, wie man das so macht, einen Löffel rein oder so irgendwie groß unter den Kühlschrank. Das geht ja auch nicht. Haben wir den ausgetrunken und dann waren wir halt ganz gut
dabei.
Zufrieden.
Habt ihr gefeiert.
Ja, das war dann die Champagner-Geschichte.
So. Ja, aber ich meine, ist ja auch...
Also ist ein bisschen tragisch, ne?
Schon so, eigentlich. Ja. Aber... Ich meine, gut, klar, sicher, es gibt bestimmt, wenn man mal mit so ein paar anderen Plattenfirmen oder irgendwie Managern spricht, gibt es bestimmt andere Situationen. Bestimmt
andere Situationen.
Ja, genau. Aber ja, trotz allem, ey, super Erfolg. Ja, so. Also stimmt, ist unabhängig für den Edeka-Markt, der da irgendwie eine Champagnerflasche verkauft hat, aber ist ja wirklich ein Riesenerfolg gewesen. Also.
Ja, und später im Jahr haben wir dann Any Given Day mit dem Debütalbum ja auch nochmal in die Charts gekriegt.
Es ist, man darf ja auch nicht vergessen, sowas ist ja auch grundsätzlich einfach nochmal ja eine Plakette, die man sich dann auch als Plattenfirma irgendwo anstickern kann, ne? Dass man halt solche Strukturen oder so eine Arbeit wirklich dann auch in den Charts halt irgendwo abliefern kann. Ne?
Also es ist natürlich schon in gewisser Weise klar, also früher, also damals war es, glaube ich, nochmal eine andere Nummer mit dem Sound in die Charts zu gehen als heute, aber wie du schon sagst, also das ist natürlich dann in gewisser Weise, ja, so eine Plakette, so ein Ausrufungszeichen, so, wo dann auch, und das ist ja dann auch immer der Fall, wo dann jeder dann nochmal so ein bisschen versteht, was man so macht, glaube ich.
Genau.
Ja. Also auch die Leute, die dich zwar kennen, aber nicht so genau durchblicken und mich bei jedem Familientreffen fragen, was ich denn in meinem Studio mache.
Ja, aber auch das wiederum, ne, klar, man kann es nicht oft genug sagen, irgendwie ist halt eine Arbeit aus ganz vielen Leuten, die drumherum im Team halt einfach arbeiten. Ja. So, und nur dann kriegt man es halt hin. Klar, wenn du einen guten Sound, ist wichtig, klar, es muss halt auch irgendwie die Masse ansprechen. Punkt. Ja. Ne? So, weil irgendwie die Charts, es geht darum halt irgendwie, klar, wie viel Verkäufe, wie viel Stückzahlen, was machst du da irgendwo?
Umsatz, darum, es geht nach Umsatz.
Umsatz, okay, ja. Aber halt, es hat keine Ahnung, also du kannst halt schon, das ist als ein Part, ich sag mal, es ist eher so dieser Plattenfirma-Part so, ja, irgendwie, dass man sagt, hey, aber ich meine, es ist eine riesen Auszeichnung, dass man es halt hinkriegt, gerade auch irgendwie, also ich meine, ja, früher andere Strukturen, nur physischer Vertrieb, irgendwie jetzt noch digital mit dazu und hin und her, da fällt schon vieles weg und es wurde natürlich auch viel geändert, dass man Stückzahlen reduziert hat im physischen Bereich, aber es ist schon echt, echt krass, das finde ich halt auch, also eine große Leistung, dass Redfield, dass man jetzt schon da halt einfach ist, ne, mit den Strukturen. Aber auch grundsätzlich, Alex, keine Ahnung, musst du mal sagen, haben sich die Strukturen da ja auch extrem geändert, ne?
Ja, das stimmt. Also, wenn ich überlege, wo ich herkomme, wo wir herkommen, damals, als wir den ersten Vertriebsdeal, den physischen Vertriebsdeal gemacht haben, haben wir irgendwie Sektkorken knallen lassen.
Ja.
Wenn man ehrlich ist, waren wir auch ganz froh, als wir dann vor ungefähr 2 Jahren gesagt haben, wir machen den Vertrieb selber. Also das ist für mich dann schon auch, das propagiere ich ja durchaus auch hier und da mal wieder, so eine ganz logische Konsequenz als, im Grunde genommen ist Corona ja dann auch, wenn man so will, so ein bisschen der Treiber in vielen Bereichen gewesen, wo Entwicklungen einfach beschleunigt wurden und da wurde einfach noch deutlicher, dass gerade so die großen Elektronikketten oder so eigentlich gar nicht mehr wichtig sind für Tonträgerverkäufe und das tatsächlich auch immer mehr dazu führt, man macht spezielle, gerade beim Vinyl, spezielle Auflagen und so weiter und es geht halt immer mehr in Richtung, dass man direkt an die Kundinnen und Kunden einfach verkauft, weil das für uns viel sinnvoller ist. Ich meine, bei uns ist es so, seit 2 Jahren kennen wir unsere Kundinnen und Kunden. Seit die 18 Jahre davor mussten wir jedes Mal wieder neu angreifen und neu gucken, dass wir die Leute erwischen.
Ja.
Also das ist für mich so eine ganz logische Konsequenz, dass man sagt, der Vertrieb oder der Verkauf, man muss aber auch dazu sagen, die technischen Voraussetzungen sind natürlich aber auch jetzt erst so am Start, ne? Mit so einem Shopify-Shop, wir sind GfK-Melder, das waren ja Dinge, die waren früher ungleich komplizierter. Einen Shop hatten wir ja schon auch immer, aber nie so mit diesem Schwerpunkt, dass wir halt sagen, das ist so unsere Basis, aber wir können für jedes Release, für jedes Land auch immer nochmal irgendwelche Händler oder Vertriebsstrukturen dazuschalten. Aber die Basis ist eigentlich schon immer der Shop, der eigene.
Ja, gut, aber es ist auch eine krasse Weiterentwicklung. Also wenn ich mich überlege, so ich so damals, Mailorder, ne, hier können wir mal tauschen und hast nicht.
Ja.
Und heute, klar, im Prinzip ist es jetzt auch wieder in-house. Ja, also der Kreis schließt sich ein bisschen, weil man es halt selber in der Hand hat. Aber auch einfach, was es dann, ja, wie der Markt sich da so krass verändert, ne? Weil ich meine, weil da sicher, das merken ja auch die ganzen Vertriebsstrukturen halt, ne?
Also das sehe ich halt auch selber. Also zum Teil ist es auch wirklich so, dass man nicht mehr so genau weiß, wofür man mit Vertrieb braucht und wo so die Benefits eigentlich so drin liegen.
Ja.
Ne? Das muss man ja wirklich sagen. Also wir haben viel bessere Möglichkeiten, nochmal was in irgendwelche Pakete zu legen, Kundenbindung, den Leuten einfach nochmal irgendwie was hinterher zu schicken und so weiter und so fort und eben nicht darauf zu hoffen, dass irgendjemand irgendwo was ins Regal stellt und das vielleicht kauft oder dann vielleicht retourniert und dann, also im Grunde genommen muss man ja auch viel weniger verkaufen, um dann auf den gleichen Umsatz zu kommen.
Der Musikinteressent, ja, so der will es ja auch. Also er zeigt ja auch irgendwie, ne, dass man es gerne direkt hat. Ne? Also es ist ja auch so, wenn du dann irgendwie, du hörst im Radio irgendeinen Künstler, dann ist es ja sehr oft so, dass man den auch meistens schon direkt, sei es über irgendwie Facebook, Instagram oder was auch immer, irgendwo halt normal Website irgendwie kontaktieren kann. Ja, so, das ist ja schon so. Früher, weiß ich noch, also wirklich klar, vor 20 Jahren ganz anders. Ja, es wurde ja alles, die Künstler wurden komplett abgeschirmt, irgendwo diese Fanbase halt höchstens bei Konzerten mal hier Autogramm, aber das wurde halt, das war auch eine ganz andere Kultur, das war ganz anders.
Ja.
Ja, so, und das ist ja heute durch diese kleineren Plattenfirmen, diese alles ein bisschen enger und lieber familieller und indirekt, also nee, direkter, ist es schon irgendwo deutlich besser geworden, finde ich. Weil du kannst direkt mit einem Künstler oder halt auch jetzt mit Plattenfirma, mit Redfield direkt, du weißt genau, immer, du hast da einen Alex, Alex, du hast dann Chrisse, irgendwie, ja, dann schreibt man den halt. Und wenn immer irgendwo was ist, dann kriegst du halt auch nochmal irgendwie den direkten Kontakt.
Ja, klar.
Ne? So. Ja. Und das zahlt sich ja auch aus. Ja. Das ist in vielen anderen Branchen, ja nicht nur Musikbereich, ist es ja genauso, wenn du heute irgendwas kaufst.
Das ne? stimmt.
So.
Ja, ja, stimmt.
Also ich meine, da haben viele draus gelernt oder das irgendwo gesagt, so, hey, warum denn nicht? Ja, das mal irgendwo ein eine Karte, wo man draufsteht, hey, hier, ne, viel Spaß mit unserem Produkt oder was auch immer. Ja. Aber das ist es halt. Ja. Du willst abgeholt werden. Du möchtest halt irgendwo auch, dass da so eine Wertschätzung irgendwie stattfindet.
Ja, und auf Dauer, ich kann mir das halt schon vorstellen, so, dass man dann sagt, in dem Shop sozusagen, das ist wie so eine, ich finde zum Beispiel Mirko Gläser, Uncle M macht das ganz gut, das ist wie so eine kleine Punkrock-Boutique am Ende. Ne? Du gehst halt rein und du findest so für den Bereich, der dich dann vielleicht auch interessiert, findest du halt einfach so eine schon eine Vorauswahl, weil heutzutage es unglaublich schwierig ist. Also du kriegst ja alles in Massen sozusagen. Ja. Und was ja eigentlich fehlt, ist ja immer so diese Vorauswahl am Ende. Ne? Also wer viel Auswahl hat, kauft irgendwann zum Beispiel auch gar nicht mehr richtig. Ja. Oder greift dann nur noch zum Großen oder wie auch immer. Und einmal ist es ganz gut, wenn man da so eine kleine Auswahl hat und sagt so, hey, da finde ich mich aber noch zurecht in diesem
Bereich. Aber sag mal, jetzt gerade, wenn jetzt Vertrieb irgendwo schon oder eigene Vertriebsstruktur, wie ist das denn grundsätzlich so firmenstrukturmäßig? Ich habe, also klar, Redfield war ja damals nur Redfield Records, also Plattenfirma. Du hast es ja schon so ein bisschen ausgeweitet auch, oder?
Genau, nicht? Also der Verlag haben wir dann auch zu deiner Zeit noch mit dazu, dass wir das verlagsmäßig gemacht haben. Wir haben dann 2013 Redfield Digital gegründet, als digitalen als Sublabel sozusagen, wo wir einfach gesagt haben, naja, eigentlich, wir haben täglich eigentlich immer so viele coole Bands auf dem Schreibtisch, mit denen wir eigentlich gerne arbeiten würden, aber das gar nicht so richtig schaffen, auch in dem Umfang. Und zum Teil sind das dann auch Newcomer, wo man nicht so genau weiß, ob sich quasi ob man das schon leisten kann, einfach dieses ganze Risiko zu gehen, wo man vielleicht einfach mal anfängt zu gucken, dass man einfach mal locker startet, ohne große Investitionen auf beiden Seiten. Und das war so die Idee von Redfield Digital, womit wir gestartet sind. Da hatten wir ja zum Teil auch richtig coole Projekte. We Are Louder Than You zum Beispiel, so eine Compilation mit Bands, die aus Ländern kamen, wo dieses ganze Thema, das war vor allen Dingen so Metalcore, Punkrock, also Länder, die gar nicht bekannt dafür waren, dass sie solche Musik haben, ne? Aus Indonesien, aus Malaysia, aus Liechtenstein und so, aus Israel waren da Bands bei. Das war immer ganz cool, aber müssen wir sagen, tatsächlich ist es jetzt so, dass wir uns wieder mehr auf Redfield Records oder dann auch eben Kursaal fokussieren, auch ein Sublabel, das wir 2017 gegründet haben, um da einfach so ein bisschen noch breiter aufgestellt zu sein. Also wir haben ja eigentlich schon immer, wenn man sich das anguckt, immer schon auch so Indie-Themen und so weiter gemacht. Nur die sind irgendwann so ein bisschen überdeckt worden durch diese ganzen harten Gitarren-Sound-Sachen, die kommerziell auch erfolgreicher waren. Da wir aber eh so einen breiten Musikgeschmack haben, haben wir eigentlich dann irgendwie immer auch mal gehofft, dass wir das nochmal irgendwie anders strukturieren können. Und da entstand eigentlich so diese Idee von Kursaal, da so ein Indie-Brand draus zu machen. Und da sind wir ja dann auch gestartet, zum Beispiel mit einer so psychedelischen Indie-Pop, Indie-Rock-Band aus L.A. oder auch mit einer Indie-Folk-Band hier aus Deutschland, aber aus Melle, von Weiden, hier aus der Nähe von Melle. Bei Düttingdorf, das war so ein bisschen der Auslöser damals, dass man sagt hat, hey, das wäre total cool, irgendwie mit denen was zu machen. Jetzt ziehen wir mal so diesen Plan aus der Schublade und jetzt machen wir das einfach.
Ja, voll gut, auf jeden Fall. Und jetzt sag mal, wie kamst du auf Redfield Podcast?
Jetzt mal ehrlich. Ja, die Idee gab es eigentlich schon immer lange, dass ich gedacht habe, so, ich würde einfach gerne mal wissen, was andere so treiben. Ne? Also ich hatte ja gesagt, ich sitze in Melle, da ist eigentlich gar nichts los mit Musik und so weiter. Also du musst halt immer irgendwie raus. Ne? Und dann sind so die nächsten Städte Osnabrück und Bielefeld und selbst da ist es noch alles total mau. So. In Osnabrück kenne ich mich ganz gut aus mit den Leuten dort. Das ist irgendwie so traditionell. In Melle ist man ja dann eher so näher an Osnabrück dran und in Bielefeld nur noch so bedingt. Aber irgendwie fehlt eigentlich so komplett der Austausch und man muss sich dann ja auch fragen, wie kann ich denn netzwerken? Wie kriege ich denn überhaupt Input? Und ich bin ja auch großer Fan von Podcasts und habe mich immer gefragt, warum gibt's das noch nicht für die Musikbranche? Das ist eigentlich total schade. Die Musikbranche sollte doch eigentlich auch gerade im Audiobereich, weiter vorne sein. Und daraus entstand eigentlich die Idee, dass man sich einfach mal Leute schnappt und interviewt. Wann sonst hat man die Möglichkeit, mal eine Stunde mit solchen Leuten zu sprechen? Und tatsächlich habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass mir das nicht nur Spaß macht, sondern dass das auch ganz gut klappt und irgendwie auch ganz gut anzukommen scheint. Nicht umsonst gibt es jetzt Folge 100. Und genau, das war eigentlich so die Idee. Aber mir war halt natürlich schon klar, dass bestimmte Dinge einfach sehr professionell laufen müssen. Ne? Immer darauf achten, dass es ein gutes Audio gibt, dass es ein Mastering gibt. Dazu hatte ich ja jetzt auch schon mit Matze Lohmöller gesprochen, der den Podcast auch mastert. Genau, also das war so im Grunde genommen die Idee daran, einfach zu gucken, ey, ich muss hier raus. Mhm. Tatsächlich startete der Podcast noch mit der Intention, wirklich rauszugehen, die Leute persönlich zu treffen. So die ersten, weiß ich nicht, 20 oder so Male bin ich auch wirklich immer hin. Das war zum Teil auch sehr aufwendig. Und durch die Pandemie war ich dann natürlich gezwungen, das eben nicht mehr direkt zu machen, sondern übers Internet, was sich im Nachhinein auch herausgestellt hat, genauso gut funktioniert. Mhm.
Ja. Ja, wobei ich echt also sagen muss, qualitativ, klar, also von der Tonqualität, also ich meine, da können sich echt andere mal krass eine Scheibe abschneiden. Ne? Also ich meine, das ist, und halt auch, also ja, also ich höre ihn jetzt auch, ne, so ein ja. Redfield-Podcast, muss ich wirklich sagen, also wirklich super, weil einfach, ja, es ist halt redaktionell auch einfach vernünftig aufgearbeitet. Ne? Ich meine, ich kenne so viele andere Podcasts, ja, ey, das ist echt so in die Blume, so durch, also das ist so, boah, Freestyle, ne? Ich meine, ist auch okay, klar, aber es ist auch da wirklich diese Tonqualität. Es gibt, habe ich ja mal schon mal erzählt gehabt, es gibt echt wirklich Podcasts, wirklich auch von großen Firmen.
Das wundert mich auch, ja.
Alter Falter, ja? Also ey, wie schlecht muss man, also wirklich, das ist Tonqualität ganz, ganz schlecht, redaktionell, boah, unterirdisch irgendwo, ja? Also wirklich fragt man sich, egal, soll es so sein, aber erzähl mal, Highlight irgendwo. Ich meine, wie gesagt, es sind ja echt jetzt 100 Stück, ne? Also ich meine, ich, ja, für mich gibt es da auch echt ein paar Highlights, aber ja, auf jeden Fall, also schon. Aber musst du erstmal.
Also, pass auf. Ja. Also natürlich erstmal, der Start war natürlich eigentlich, war schon das erste Highlight mit Florian Brauch. Und tatsächlich ist auch der erste Podcast, der bislang am meisten gehörteste Podcast, was natürlich irgendwie auch für dieses Format spricht, weil alle Folgen werden immer weiter gehört. Tatsächlich in allen Bereichen ein absolutes Highlight war relativ am Anfang das Interview mit Karin Heinrich. Mhm. Ist ja Managerin von Roger Cicero gewesen, aber auch so eine der ersten Frauen in der Führungsposition in der deutschen Musikindustrie, unter anderem auch bei Polydor. Und tatsächlich ist das natürlich auch eine Persönlichkeit. Das war so eine der ersten, also am Anfang habe ich halt auch Leute viel interviewt, die ich in gewisser Weise kannte, und das war so mit einer der ersten Personen, die ich halt einfach gar nicht kannte. Ne? Florian Brauch hat mir da so in den Kontakt gemacht, und das ist ja auch wirklich eine richtig gestandene Persönlichkeit.
Absolut,
ja. Genau. Und dann, wie gesagt, es war für mich natürlich klar, dass ich überall hinfahre, und ich hatte mich damals noch aus Melle überlegt, wie fährst du jetzt nach Hamburg? Ach komm, das kriegst du mit dem Zug hin, fährst du eben nicht mit dem Auto. Schön, ne? Der Umwelt und ist gemütlich. So, ich hatte neues Equipment mit dabei, das war schon das erste Problem. Und war dann natürlich auch entsprechend aufgeregt, dass das auch alles so funktioniert. Das war auch recht schwer. Dann bin ich in Hamburg angekommen und war echt gut in der Zeit. Die wohnt so ein bisschen außerhalb. Und dann ging halt der Spaß los, dass irgendwelche Busverbindungen nicht mehr funktionierten, weil Sperrungen waren. Und ich war irgendwie zu spät. Und dann war ich noch mehr zu spät. Und dann irgendwie bin ich mit dem Taxi weiter. Und ich hatte ihr schon geschrieben, so, ey, sorry, ich komme zu spät. Und dann war so ihr so recht trockener Kommentar, ja gut, das ist halt deine Zeit, ne?
Yes, so
nach dem Motto. Also nicht falsch verstehen, Karin Heinrich mag ich sehr, und ich glaube, sie mag mich auch. Also war wirklich sehr nett so. Aber es war wirklich so, dass ich dachte so, ey Scheiße, jetzt fährst du extra nach Hamburg, hast den ganzen Raffel hier dabei, und jetzt geht hier diese ganze Baustellen und hast sie nicht gesehen, und dann geht jetzt alles so nach hinten los. Ne? Und dann war ich natürlich da bei ihr zu Hause und habe ich das alles aufgebaut. Wir hatten auch ein richtig gutes Interview.
Ja, fand
ich auch. Das war richtig cool, aber es war halt wirklich in allen Bereichen nur ein Highlight. Ne? Also es war nachher auch, dass ich sagte, wow, was ich da wieder rausziehen konnte an Infos, das war total cool. Aber der Weg dahin war auch sehr, sehr aufregend.
Ja. Also es war auch echt, also das merkt man auch oft bei den Folgen halt irgendwie, dass es dann auch, dass die Leute auch gerne erzählen, ne? Einfach dann auch so. Also gerade bei ihr war es halt auch, also es war auch echt, das ist auch echt ein sehr, sehr guter Podcast gewesen. Ja. Also wirklich, aber auch mit Stefan Tanscheid zum Beispiel.
Gut, ja, ne? Stimmt,
auch irgendwie, für mich ist auch irgendwie immer noch sowas, da werden halt auch oft Personen interviewt, die ich ja dann irgendwie auch noch kenne.
Ja,
und das ist natürlich dann auch echt gut, klar, man hört die Stimme mal wieder und irgendwie auch das, was so erzählt wird oder das, was aus den Personen auch geworden ist oder ähnliches, finde ich halt auch super interessant.
Ja.
Also ich meine, auch da vielleicht mal einen Aufruf noch an ein paar andere Manager, irgendwo Musikmacher oder ähnliches, sich mal bei dir zu melden. Also weil die Bandbreite ist ja. Also extremst groß und wirklich, es ist einfach sehr, sehr gut gemacht.
Punkt aus.
Also, genug ist los. Nein, alles gut. Ich habe es dann letztens wieder gesagt, guck mal hier, ne, habe ich mit einer langjährigen Freundin auch, also Petra Pomplun auch alle an dieser Stelle, mal telefoniert gehabt und auch irgendwie sagte auch so, ey, boah, der Alex, der macht das richtig gut.
Ja, danke. Ne?
So, peng. Und das hörst du halt auch, und das ist halt einfach, ich glaube schon, wenn man da auch wieder richtig die Arbeit reinsteckt, das vernünftig macht, passt.
Mal gucken, wo die Reise noch hingeht. Ich hatte mir immer mal so aus Spaß gesagt, ich mache bis Folge 100 und dann mal gucken. Jetzt machen wir hier Folge 100 und jetzt muss ich noch mal gucken. Aber eigentlich geht's weiter. Ich habe schon wieder so viele Ideen und so viele Leute, mit denen ich sprechen kann auch, dass es auf jeden Fall mehr geht.
Alex, wenn nichts mehr geht, ne, rufst du an.
Ja, ruf ich an. Dann komm ich noch, machen wir nochmal was anderes. Ja, genau, richtig. Nee, mal schauen. Aber es ist auch wirklich so, dass ich sagen muss, tatsächlich habe ich auch wirklich so, ich kann das nur nochmal betonen, wenn man in Melle sitzt, kriegt man auch nicht immer so viel mit. Leute kennengelernt. Also Ronsberger, ne? Jeder, mit dem ich drüber gesprochen habe, meinte so, wie, ihr kennt euch nicht, das kann doch gar nicht sein. Und ich so, nee, tatsächlich sind wir uns noch nie so richtig über den Weg gelaufen.
Auch
und
super
das war wirklich so, dass jeder dann auch sagte so, naja, dann sprecht mal miteinander und ihr werdet euch sehr gut verstehen. So, wir haben uns kennengelernt und seitdem sind wir echt auch quasi gut befreundet. Ne? Und dann denkt man sich so, ach cool, wenn das dann halt das Tool ist, super cool. Ne? Ja. Oder auch schön, wie sich dann manchmal der Kreis schließt. Ich habe mit Linus Brabrand auch ein Podcast-Interview gemacht. Das war der erste Praktikant bei Redfield Hörkatz in Melle. Der macht jetzt Consulting, Social Media und so weiter für unter anderem Tokyo Hotel und auch andere große Sachen. Das ist natürlich total schön zu sehen, wie sich dann auch immer wieder so diese Kreise dann auch schließen. Ne?
Ja, nein, also es ist wirklich, ich finde es gut. Also klar, dass es gewagt hast, einfach gemacht hast, so wie gesagt, von Anfang an, also wirklich auch irgendwie, das ist gut aufgearbeitet, du beschäftigst dich da richtig mit und wie gesagt, die Qualität ist auch anständig. Equipment sieht auch gut aus, so wie ich das jetzt sehen kann.
Alles so wie gut. Wir.
Selbstverständlich. Aber ja, es ist halt einfach auch mal andere Wege gehen, einfach mal versuchen. Ich glaube, das ist halt, das habe ich zum Beispiel auch an dem ganzen Kreativen halt irgendwo so kennengelernt oder Musikbusiness, Künstler da sein, einfach auch mal machen. Ja, einfach machen. Ne? Klar, jeder, was ich als Geschäftsführer, Inhaber, was auch immer, du hast immer einen Arsch voll zu tun. So, jeder bei uns aus der Branche eigentlich. So, ne? Man gibt so viel Zeit her für seinen Job und das Private leidet da immer drunter. So, es wird bei dir in der Family genauso sein, wie es auch bei mir ist und auch bei vielen, vielen anderen. Aber einfach trotzdem mal machen. Einfach so, weil es gibt irgendwo halt, ist ein Mehrwert jetzt im Nachhinein. Ne? Ja. Ich meine, keine Ahnung, musst du sagen. Also, ne, du machst das, aber für dich, so wie ich das mal sehe jetzt hier, wie du strahlst, kann hast voll Bock drauf irgendwie. Und das ist es doch einfach, wirklich was zu machen, was einen ausfüllt. Und nur so kommst du echt gestärkter irgendwie aus der Nummer raus und nimmst es mit ins Privatleben.
Punkt aus. Tatsächlich ist es auch so, das muss ich ja auch immer wieder mal feststellen. Ich meine, jetzt wird mir das auch nochmal bewusst, wenn wir so hier gegenüber sitzen. Das ist ja nichts, was wir quasi. Ich habe eben gesagt, wir haben uns in der Berufsschule kennengelernt, aber das, was wir hier gemacht haben mit Redfield Records, das lernst du ja nicht. Und tatsächlich ist es immer wieder so, das finde ich halt auch so interessant, im Grunde haben wir das ja gar nicht gelernt. Also wir haben es gelernt, so auf die harte oder einfach durchs Machen. Aber das ist halt ziemlich abgefallen, weil es natürlich auch gleichzeitig ein bisschen diffus ist und ich muss mich tatsächlich auch immer wieder dabei erwischen, dass ich mir das vergegenwärtigen muss. Denn tatsächlich ist es so, man kann dann zwar auf Erfahrungen und auf Wissen zurückgreifen, aber man, also ich habe teilweise auch immer noch das Gefühl, dass ich denke so, ja gut, ich weiß gar nicht so genau, was ich da tue.
Ja, das geht mir aber auch hier in dem Business so, ne? Und aber ja, es ist halt dieses Trial and Error, ne?
Irgendwie, ne? Naja, manchmal hilft auch einfach nachdenken, ne? Das sage ich auch immer gerne. Das vergessen viele.
Das
manchmal,
hast du schon
wenn gesagt. Man Dinge nicht weiß, hilft auch nachdenken und einfach fragen, ne?
Ja, na klar. Ja, gut, aber, ne, keine Ahnung, wir konnten uns damals austauschen oder haben uns sehr, sehr oft ausgetauscht, ne? Klar, dann auch kontrovers und ähnliches, aber so muss es halt sein. Es muss ja, aber klar, dieses Nachdenken grundsätzlich einfach nur machen, okay. Nachdenken ist eine sehr kluge Geschichte, auch, glaube ich, nachhaltig für Kinder auch mit auf den Weg zu geben. Denk doch mal vorher drüber nach. Ja, werde ich auch mal anmerken. Aber es ist trotzdem, fand ich es halt, ist es auch heute noch so, einfach auch mal machen. So, wie gesagt, ich versuche es halt auch bei mir, in der Firma und da ist es halt auch so.
Okay. Gut, wir gucken mal, was wir noch machen. Tatsächlich, wir müssen eigentlich noch mal irgendwann wieder feiern. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten ja mal 15 Jahre Redfield Records versucht zu feiern. Das ging voll in die Hose. Ja. Wir waren beide krank. Ne? Also es gab damals ein Event. Das mussten alle anderen durchziehen und ich habe dir geschrieben, ey, sorry, ich liege im Bett und ich werde heute auch nicht mehr aufstehen können. Und du dann so, ja, geht bei mir genauso. Zu 20 Jahren gab es auch nicht viel, da gab es nur ein bisschen Corona. Mal gucken, wann wir das nächste Mal wieder
Aber ich sag mal so, Alex, also wir nutzten heute den Tag, ja. Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen, ja. Wir werden gleich erstmal, das müssen wir den Zuschauern, aber wir machen nachher schön Wellness. So.
So ist Punkt es. Aus.
So, ja. Trinken uns ein Wasser.
So ist, und denken noch ein bisschen nach.
Genau. Und unterhalten uns dann über die wirklichen Dinge, die wir jetzt hier im Podcast nicht sagen durften.
Genau. Okay, cool. Ich sag vielen Dank, weil jetzt geht's weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen, die ihr alle zuhört. Wie gesagt, die Folge 100 wird ein bisschen spezieller. Mir hat's Spaß gemacht. Das ist eigentlich das, was zählt.
Absolut.
Kein glaube ich auch.
Ja, auf jeden
und,
Fall.
Und für alle anderen, ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Macht's gut. Und du auch. Ciao.
Ciao.
Boah, ja, der Wahnsinn. Das war die Folge 100. Und ich hoffe, viele von euch haben schon die anderen Folgen gehört oder werden sie noch hören. Es war jetzt eine etwas andere Folge thematisch. Sie ging mal über uns. Die Freiheit haben wir uns rausgenommen. Und ich hoffe, sie hat euch so in dieser Form gefallen. Wenn ihr Feedback habt, dann meldet euch gerne auf einem unserer Kanäle oder schreibt mir direkt eine Nachricht auf LinkedIn. Wer diesen Podcast kennt, der weiß ja, dass ich da gern und viel am Start bin. Und wer darüber hinaus noch ein kleines Geburtstagsgeschenk quasi dalassen möchte, dieser Podcast ist ja kostenlos und im Gegenzug würden wir uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlasst oder halt auch bei Spotify. Dort ist das ja auf der mobilen App möglich und hilft uns weiter sichtbar zu sein. Nächste Woche Sonntag geht's weiter mit Folge 101 und ich würde mich freuen, wenn ihr weiter dran bleibt. Zum Abschluss bedanke ich mich bei unseren Partnern Ticketmaster und Antelope Audio für die Unterstützung. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und wir feiern noch eine Runde. Macht's gut, ciao!